Lasst uns zunächst auf den Predigttext hören, im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, in der Einführungspredigt über den 2. Petrusbrief vor einigen Wochen, da haben wir erfahren, dass Petrus uns Christen und Christen, die sich in der Anfechtung ihres Glaubens und Glaubensunsicherheiten befinden, an ihr Glaubensfundament erinnern möchte. Es geht um Erinnerung in diesem Brief. Wir sollten uns immer wieder neu an das Evangelium erinnern und das Evangelium Christi in Gedächtnis rufen, was Christus uns geschenkt hat. Denn wir sind mit der Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, beschenkt. Und durch diese Erkenntnis und den Glauben daran, dass wir vor Gott wirklich durch Christus gerechtfertigt sind, dadurch wird uns selbst diese Gerechtigkeit zu eigen. Der Glaube daran soll uns nun immer fester werden, er soll wachsen, damit wir möglichen Zweifel immer leichter standhalten können. Denn in Christus ist uns von Gott Gnade und Friede geschenkt. Darauf dürfen wir im von Gott geschenkten Glauben vertrauen. Aber dieses Vertrauen soll eben weiter wachsen. Und das geschieht eben nur durch das Zunehmen von Glaubenserkenntnis. Und in den Versen 3 und 4, die wir heute als Grundlage der Predigt haben, können wir jetzt genauer erkennen, wie das vor sich geht und was Christus bereits für uns getan hat. Freunde, vielleicht seid ihr beim Lesen oder jetzt beim Zuhören des Textes an den gleichen beiden Wörtern hängen geblieben wie ich bei der Predigtvorbereitung. Das Wort Erkenntnis und das Wort Verheißung. Was bedeuten diese beiden Wörter eigentlich? Und darum heißt der Titel und die Punkte der heutigen Predigt auch, wie ihr auf dem Gottesdienstzettel lesen könnt, durch Christi göttliche Kraft beschenkt. Und zwar erstens mit Erkenntnis und zweitens mit den großen und kostbaren Verheißungen. Lasst uns dazu wieder Stück für Stück durch den Text gehen. Und zunächst heißt es da in Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Geschenkt durch Erkenntnis. Wir sind also erstens durch Christi göttliche Kraft beschenkt mit Erkenntnis. Diesen Punkt habe ich so ähnlich in meiner letzten Predigt behandelt. Und dabei habe ich deutlich machen wollen, dass wir uns dieses göttlichen Geschenkes, nämlich unserer Rechtfertigung in Christus, bewusst sein sollen und dieses Geschenk von Christus auch wertschätzen sollen. In Vers 3 wird aber auch deutlich, dass wir durch die göttliche Kraft Jesu Christi, nämlich seine Herrlichkeit und seine Tugend, zu seinen Jüngern berufen sind. Petrus spricht hier bereits gläubige Christen an, also Berufene, die von Gott auch auserwählt sind, zu glauben, gemäß Matthäus 20, Vers 16, wo es heißt, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Christi göttliche Kraft, das heißt seine Herrlichkeit, seine Souveränität als Gott, gibt ihm auch die Macht, uns nach seinem Willen zu berufen, zum Glauben, sodass ungläubige Menschen mit einem Mal oder eben auch Stück für Stück anfangen zu glauben und anfangen zu erkennen, wer Christus ist und wer Gott ist. Und dass Christus eben der Retter der Welt ist. Und wenn Christus nun auf solche Weise beruft, den befähigt er auch dazu, sein Wort zu verstehen und dann auch danach zu handeln, gottesfürchtig zu leben und eben tugendhaft zu leben. Tugendhaft, wie Jesus selbst gelebt hat. Christus hat nämlich seine Herrlichkeit als Mensch unter Beweis gestellt, indem er rein gelebt hat, sündlos, ein tadelloses Leben geführt hat. Es war nicht nur, dass Gott ihn seinen Sohn genannt hat, so wie Petrus hier auch auf die Himmelfahrt anspielt. Es war auch, dass Gott wirklich seine Herrlichkeit unter Beweis gestellt hat und als Mensch ein tadelloses Leben geführt hat. Christi Berufung hat uns genau das erkennen lassen. Und diese Erkenntnis schenkt uns wahres Leben und dient dazu, dass wir weiterhin gottesfürchtig leben. Das heißt, dass wir nach Gottes Willen leben. Man nennt dies auch ein frommes Leben, Frömmigkeit. Oder auch ein Leben in Heiligung. Denn wenn wir Gottes Wort nicht verstehen würden, dann würden wir auch kein frommes und heiliges Leben leben wollen. Das mag für die meisten jetzt von euch nichts Neues sein. Aber Petrus schrieb hier Heidenchristen, die wahrscheinlich sehr von der griechischen Philosophie und von dem griechischen Denken beeinflusst waren. Und dieses Denken ist bis heute nicht ausgestorben. Die Menschen heute glauben immer noch, dass sie sich selbst und auch ihre Welt retten können, indem sie sich viele verschiedene Dinge einfallen lassen, wie sie ein besseres Leben führen können oder wie sie zum Seelenheil gelangen. Der Mensch heute sieht sich in der Verantwortung, und das stimmt ja auch, aber er glaubt nicht, dass er in der Verantwortung vor Gott steht, sondern er sieht sich in der Verantwortung anderer Menschen gegenüber oder vielleicht seinen Kindern, seinen Nachkommen gegenüber. Und noch dazu glaubt er, dass er tatsächlich dazu in der Lage sei, sich und die Welt retten zu können. Das sei eben nur eine Frage der Zeit und des Fortschritts, ob nun technisch oder mit den menschlichen Fähigkeiten. Aber Petrus macht deutlich, dass dem nicht so ist. Dass wir die göttliche Kraft von Jesus Christus brauchen, durch die wir zum einen zum Glauben berufen sind und zum anderen dazu befähigt sind, tugendhaft und gottesfürchtig zu leben. Er geht sogar so weit in Vers 4, dass er davon spricht, dass wir an Christi göttlicher Natur teilhaftig werden. Damit meint er aber nicht, dass wir selbst zu unseren irdischen Lebzeiten irgendwie vergöttlicht werden würden, indem unser Körper irgendwie einen nächsten Evolutionssprung macht oder indem wir wie manche Juden damals glaubten, das Gesetz halten würden und dadurch uns selbst vergotten, vergöttlichen. Wenn wir schon jetzt irgendwie Gott gleich sein würden, dann gäbe es ja keinen Unterschied mehr zwischen Gott und menschlicher Natur. Nein, Petrus meint hier, dass wir als Christen durch den Glauben schon jetzt Anteil an der Natur Christi haben, dass wir an der Natur Christi beteiligt werden. Durch den Glauben zeigt sich, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir geistlich wiedergeboren sind. Aber davon später noch mehr. Noch etwas wird deutlich durch das Ende des vierten Verses, was Schlachter hier sehr gut übersetzt, die Schlachter-Übersetzung. Denn es ist nicht so, dass wir durch das Fliehen vor dem Verderben, vor den Lüsten und Begierden dieser Welt, dieser Natur immer mehr teilhaftig werden, Stück für Stück, sondern dass wir eben, dass das der Ausgangspunkt ist. In den heutigen Medien, in Filmen, in Büchern wird uns das immer wieder weisgemacht, dass wir durch die ein gutes Leben uns selbst vervollkommnen. Und dass wir dann immer besser werden. Und das dachten wahrscheinlich auch die Heidenchristen damals. Aber der Mensch kann sich nicht selbst vergöttlichen. Das heißt, Stück für Stück selbst zu Gott machen. Allein Christus hat die Kraft, uns durch den Glauben Anteil zu geben an seiner Göttlichkeit. Und gerade dadurch schenkt er uns einen neuen Geist und eine neu gesinnte Natur. Doch das ist nicht in unserem Wollen oder Können begründet, sondern das liegt in der Verheißung Christi. Und diese Teilhabe ist der, wie schon gesagt, Ausgangspunkt und der Grund und nicht das Ziel für ein Gott wohlgefälliges Leben in der Heiligung. Wie wir nun selbst dazu beitragen können, ein tugendhaftes Leben und ein gottesfürchtiges Leben zu führen, darauf kommt Petrus in den weiteren Versen 5 und 6 zu sprechen. Aber dazu in einer nächsten Predigt. Heute wollen wir uns damit befassen, was Christus bereits für uns getan hat und womit er uns beschenkt. Und dazu komme ich nun zu dem zweiten Punkt. Durch Christi göttliche Kraft beschenkt mit großen und köstlichen Verheißungen. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass wir uns diese Verheißungen wie Versprechen vorstellen können, auf die wir fest vertrauen können. Heute möchte ich dies noch weiterführen. Christus hat die Macht und die Kraft, uns Christen Versprechen zu geben, die wie Privilegien für uns sind, wie Sonderrechte. Und Christen sind gegenüber dem Rest der Welt deshalb mit Sonderrechten ausgestattet, schon jetzt. Christus gibt uns wiederum diese Sonderrechte durch den Glauben und durch die Erkenntnis des Glaubens, dass der Herr, Jesus Christus, der Retter der Welt ist. So, aber was sind jetzt eigentlich diese Verheißungen? Ich habe am Anfang gesagt, da bin ich bei meiner Predigtvorbereitung hängen geblieben. Was sind diese Verheißungen? Was bedeutet das? Wenn wir an das Ende von Vers 4 gehen, dann fällt uns auf, dass wir durch die Glaubenserkenntnis dem Verderben der Welt entflohen sind. Wir Menschen wurden ja ursprünglich von Gott vollkommen geschaffen. Doch durch das Hinzukommen der Sünde wurden wir von Gott entfremdet und getrennt und befinden uns seitdem in dem Zustand des Verderbens. Wir sind von Natur aus lieber dazu geneigt, das Schlechte zu tun, das Böse, oder was, das, was Gott nicht gefällt. Deswegen haben wir eigentlich den Zorn Gottes verdient. Wir müssten die Sünde tragen, ertragen und die Strafe erdulden. Aber Jesus Christus hat uns Gläubigen versprochen, uns zu vergeben. Ja, dass uns vergeben wird von Gott, wenn wir an ihn glauben. Und dass wir unter seiner Vergebung stehen und wir durch ihn vor Gott gerecht dastehen, ist wahrscheinlich eines der elementarsten Sonderrechte eines Christen. Und so heißt es auch in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. In Epheser 1, Vers 4, der Lesungstext von heute. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber wenn die Sünde, unsere Sünde gesühnt ist und dann auch vergeben ist, dann heißt das noch nicht, dass ich einen Anspruch hätte auf die göttliche Natur. Gott hat deswegen noch mehr versprochen. Sein Sohn hat nicht nur die Sünden gesühnt, er hat uns auch mit seinem Vater versöhnt. Denn es steht geschrieben in Epheser 1, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und im 1. Johannesevangelium im 1. Kapitel Vers 12 heißt es ebenso, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir dürfen durch Christus lieber Vater zu Gott sagen. Wir sind durch Christi Erlösungswerk als Kinder Gottes angenommen. Als Kinder sind wir dann aber auch nach dem Lesungstext gemäß und auch nach Römer 8, Vers 17 Gottes Erben und Christi Miterben. Und was werden wir erben? Hier und jetzt haben wir vielleicht nur wenig irdisches, materielles, was uns gehört. Und wir erben vielleicht etwas von dem Besitz unserer Eltern. Aber dass dieser irdisch-materielle Besitz, den wir hier ererben können, er wird uns nicht glückselig machen. Wir können ihn auch nicht mitnehmen nach dem Tod. Und ja, den Lüsten dieser Welt wollen und sollen wir ja als Christen nicht mehr nachfolgen. Was wir auch in Vers 4 schon gelesen haben. Aber stellt euch einmal vor, wir werden nicht weniger erben als Christen, als das Reich Gottes. Das ist schwer verständlich. Was? Das Reich Gottes? Sein Reich wird eben nicht mehr verderben. Und dort wird niemand Böses geschehen und dort wird nichts Schlechtes sein. In Gottes Reich, was schon jetzt hier begonnen hat, wird nach Jesu Wiederkunft auch niemand mehr sterben. Und nach Römer 8, Vers 15 ist daran der Heilige Geist eben mit beteiligt. Das heißt dort, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Gottes Geist wirkt in uns bereits jetzt die Gottesfurcht und gibt uns geistliches Verstehen und Trost in der Schrift und lässt uns teilhaben an der göttlichen Natur und teilhaben und Erben sein des seines Reiches. Und sein Geist leitet uns auch an, in unserem Leben tugendhaft leben zu können überhaupt und ein tugendhaftes Leben zu führen zu wollen. Denn im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel Vers 20 steht: Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Gottes Geist wirkt in uns. Er ist eben unsere Kraft und Stärke. Und er hilft uns im geistlichen Wachstum. Und Christus hat auch Beständigkeit versichert in diesem Wachstum und in seinem Heiligen Geist. Das sagte er im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 16, wo es heißt: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleiben wird in Ewigkeit. Halten wir noch einmal fest, die Sonderrechte eines Christen sind tatsächlich groß und kostbar. Denn sie sind nicht weniger als erstens die Vergebung unserer Sünden durch das Leben und das Opfer Jesu Christi. Es ist zweitens die Adoption zur Gotteskindschaft, durch die wir Miterben Christi werden. Und es ist drittens der wunderbare Beistand des Heiligen Geistes, der uns festmacht im Glauben und uns all dessen dieser Verheißungen auch gewiss macht. Das sind alles übernatürliche Dinge, übernatürliche Sonderrechte, die ja für manchen auch sehr verständlich sind, schwer verständlich. Aber wir können sie eben im Glauben annehmen und darauf vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist. Wirklich wahr. Und wenn einer von euch noch ein Problem damit haben sollte, dann betet zu Gott, dass er euch in der Erkenntnis dessen wachsen lässt, dass ihr es annehmen könnt und auch verstehen könnt. Denn wenn es nun an uns liegen würde, an uns allein, das alles zu glauben, dann würden wir sehr bald in unseren Zweifeln ersticken und unser Glaube würde aufhören. Aber das Geniale hier ist, der Mensch wurde ja am Anfang vollkommen geschaffen von Gott. Dann kam die Sünde und nun hat Christus die daran glauben, die Christen, auch wieder vollkommen errettet. Und im Heiligen Geist werden wir auch diese Vollkommenheit weiter und beständig erhalten können. Bis hin, dass es nach unserem Tod oder wenn Christus wiedergekommen ist, vollkommen sein wird, in gänzlich vollkommen. Wir sehen also, wir Christen sind vollkommen das Werk Gottes. Es ist nicht an uns gelegen. Gott erhält uns im Glauben. Bei allen Sünden, die wir immer noch tun, bei all dem, worüber wir erschüttert sind oder worüber wir zweifeln, wenn wir auch dieses Jahr zurückblicken, was alles geschehen ist, seine Verheißungen sind unsere Sonderrechte und sie haben ewigen Bestand. Wir sind schon hier und jetzt teilhaftig, haben Anteil an diesen Sonderrechten und werden von Gott eben Stück für Stück geformt und mehr umgestaltet, bis wir einmal nach unserem Tod gänzlich vollkommen sind. Es ist aber die große Gnade Gottes, dass er uns bereits jetzt, wo wir noch so offensichtlich unvollkommen sind und oftmals sündigen in Gedanken, in Worten und in Werken, dass er uns schon jetzt diese Sonderrechte zugesprochen hat. Sie gelten schon jetzt für uns. Und es heißt, darauf zu vertrauen. Bei allem, was uns im Rückblick auf dieses Jahr vielleicht in unserem Glauben zweifeln lässt. Egal, was wir alles zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, das alles verblasst mit dem Wissen, was Gott bereits alles für uns getan hat. Und dass er uns eben Anteil gegeben hat durch seinen Sohn, in seinem Geist. Dadurch, dass wir glauben. Und an diesen Glaubenserkenntnisse sollen wir festhalten und darin sollen wir auch weiter wachsen. Und wir können nichts zu unserer Rettung beitragen, das ist alles getan von Gott, aber wir können eben trotzdem etwas tun im Glauben. Aber dazu kommen wir in der nächsten Predigt. In den nächsten Versen wird das offensichtlich. Für heute dürfen wir noch festhalten und wissen, dass wir durch Gott Glaubenserkenntnis erlangt haben. Und diese Erkenntnisse, die brauche ich nicht für mich zu behalten. Und die braucht ihr auch nicht für euch zu behalten. Denn wir haben ja von Gott nicht nur die Erlaubnis, sondern wir haben auch den Befehl von seinem Sohn, diese Erkenntnisse, unseren Glauben weiterzugeben. Und die Menschen um uns herum, sie sollen eben gerade sehen, dass wir gottesfürchtig sind, dass wir auch tugendhaft leben, damit sie Gottes Wirken in unserem Leben erkennen, sich Gottes Willen in unserem Leben widerspiegelt, damit sie eben auch anfangen, nach Gott zu fragen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ihr persönlich, dann könnt ihr das nach dem Gottesdienst tun und mich fragen. Aber für jetzt sage ich Amen. Der Friede Gottes und alle Vernunft, der über alle Vernunft steigt, bewahre eure Herzen im Sinne in Jesus Christus. Lasst uns jetzt noch das